Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Heute wieder mit bezaubernder Urlaubsvertretung für Pia. Willkommen, liebe Nina.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und da du heute quasi deine Premiere bei uns im Podcast hast, magst du dich vielleicht kurz vorstellen und ein paar Sätze zu dir sagen und was du so machst und wie es dich hierhin verschlagen hat.
Sehr, sehr gerne. Erstmal, ich bin ganz aufgeregt, hier zu sein.
Das ist auch so verrückt, dass du überhaupt noch Nervosität vor einem Mikrofon empfinden kannst.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger. Also erstmal hallo da draußen, ich bin Nina und ich bin die Produzentin und Moderatorin des Podcasts Hinter den Laken, der in eine ganz andere Richtung geht als Stimmen im Kopf. Und zwar habe ich mir die Aufgabe gesetzt, alle Themen rund um Sex und Sexualität ganz tabu und schamlos zu besprechen und dabei einen Raum zu schaffen, in dem echte Menschen anonym von ihrem Sexleben erzählen. Ich glaube nämlich, dass es trotz aller angeblicher Offenheit in unserer Gesellschaft noch immer viel zu viele Bereiche gibt, bei denen Scham und fehlende Aufklärung dafür sorgen können, dass wir entweder nicht sicher oder nicht genussvoll Sex haben können. Und man traut sich oft nicht einfach mal zu fragen. Und ja, so mache ich das. Und ich frage einfach mal. Und ich interviewe jeden zweiten Sonntag Menschen, die ganz genau erzählen, wie sie es machen. Und ich würde sagen, auch wenn schon von Jungfrau bis Pornstar und Domina alles dabei war, ist der Vibe eher gemütlich und entspannt, weil das ja auch so der Grund für den Podcast ist. Also wir reden ja nicht über irgendwas Heimliches, Schmuddeliges.
Nee, sondern einfach um zu zeigen, ey, eigentlich ist alles irgendwie auch normal und,
genau,
und nichts gehört tabuisiert.
Ja, so. Und das ist ja Teil des Menschseins.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Genau.
Ganz andere Ecke.
Ganz andere Ecke.
Aber du hörst gerne True Crime.
Ganz genau. Ich bin Hörerherzchen der ersten Stunde, würde ich mal sagen. Und dementsprechend sehr, sehr froh, hier dabei zu sein. Ich bin, wie gesagt, sehr aufgeregt. Pia hinterlässt in ihrem Urlaub ja sehr große akustische Fußstapfen.
Und das hast du so schön gesagt, da wird sie sich freuen, wenn sie das hört.
Ja, genau. Und ich bin sehr gespannt, was du heute als Fall mitgebracht hast.
Ich dachte, wir widmen uns heute mal wieder einem True Mystery Fall. Weil wir das schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gemacht haben. Und B, weil wir hier im nächsten Monat sowas von die True Crime Keule schwingen werden. Da gibt's dann auch wieder ganz viel von Pia. Wir haben da nämlich in den letzten Wochen fleißig an einem sehr schockierenden, aber auch sehr umfangreichen Kriminalfall gearbeitet. Deswegen darf's heute, dachte ich, noch mal ein bisschen was anderes sein, bevor wir dann mit der nächsten Folge ganz offiziell die Spooky Season einläuten. Aber bevor wir uns dem heutigen Fall widmen, gibt's noch einen kleinen Gruß von Pia und Denise aus der Vergangenheit.
Was macht ihr eigentlich so, während ihr so Podcasts hört zum Beispiel?
Ich mache mir dabei eigentlich immer die Nägel, eine Zeit lang richtig aufwendig mit Gelverlängerung und Nailart und allem Zip und Zap.
Ich erinnere mich.
Ja, ich habe das dann wirklich alle paar Wochen so richtig zelebriert in einem Me-Time-Ritual. Komme aber, wenn es schnell gehen muss oder ich meinen Nägeln mal eine Pause von meinen sehr brutalen teilweise Selbstexperimenten gönnen möchte, immer wieder zu den UV-Gelstreifen von Manico zurück. Und ich bin so aus dem Häuschen, dass ich heute endlich verkünden kann, dass Manico unser Partner für die heutige Folge ist. Ich hatte den nämlich schon vor einer halben Ewigkeit geschrieben deswegen. Und jetzt habe ich Rückmeldung bekommen. Positive Rückmeldung, will ich sagen.
Endlich. Wir haben auf jeden Fall sehr gefeiert über diese Kooperation. ich bin damals durch Denise mit Manico sozusagen geinfluenced worden, weil du hattest die ja zum ersten Mal aus eigener Tasche gekauft, weil du was haben wolltest, das nicht einfach in letzter Sekunde abblättert oder so. Und
Kultur,
genau, das war in Bezug auf die Live-Show, genau.
Ja, ja.
Genau. Und 3 Wochen später hattest du die einfach immer noch drauf, also dieselben Gel-Strips. Und ja, da war ich auch an Bord, weil ich mich noch gut daran erinnern konnte, wie angefressen meine Nägel oft aussahen, wenn ich einfach nur einen Nagellack benutzt habe, weil der einfach oft nicht lange hält. Und ich bin ja eine von denen, die sofort alles neu machen muss, ja, wenn ich nur eine Macke...
Genau. Und es dauert mit Nagellack einfach ewig wegen der Trocknungszeit.
Genau, und ich war super beeindruckt und genau, dann war ich auch dabei. Eine Maniküre mit Manico dauert nämlich echt nur eine Viertelstunde. Ihr habt keine Trocknungszeit. Die Nagelstreifen werden einfach unter der UV-Lampe ausgehärtet und der Naturnagel wird durch die Strips sogar ein bisschen verstärkt. Was gerade bei mir mit meinen Gumminägeln von Vorteil ist. Also es splittert nichts ab und man hat mehrere Wochen Ruhe. Und für mich ist es echt die Lösung für gepflegte Nägel. Also wenn ich Nagellack tragen will, dann ist es Manico, die optisch eben trotzdem ein bisschen was hermachen. Auch im stressigen Alltag.
Ich habe euch auf Instagram auch ein Story-Highlight mit dem Namen Manico erstellt und euch ein Tutorial abgedreht, wie das Ganze Schritt für Schritt funktioniert. Und mit unserem Code STIMMEN, komplett in Großbuchstaben geschrieben, bekommt ihr unter www.manico-nails.de ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro 10% Rabatt auf alles. Die Links und den Code findet ihr natürlich wie immer in unserer Folgenbeschreibung und auch im Linktree. Und wir bedanken uns bei Manico für die schönen Nägel und euch wünschen wir viel Spaß bei eurer nächsten Me-Time mit Manico. Der heutige Fall folgt, so macht es den Anschein, Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und er erlangte aufgrund seiner Einzigartigkeit und Absurdität traurige Berühmtheit. Wir reden heute über eines der größten und bis heute auch ungelösten Rätsel der Humanmedizin. Ein Kasus, der sogar von Serien wie Grey's Anatomy und Akte X aufgegriffen wurden. Wir reden heute über den Fall der Toxic Lady.
Okay.
Ich hoffe, du hast ein bisschen naturwissenschaftliches Interesse mitgebracht.
Interesse? Jede Menge?
Verständnis nicht.
Also da musst du mir aushelfen.
Ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze sehr gut zu erklären. Also ich bin zuversichtlich.
Okay, ich bin gespannt.
Am Abend des 19. Februar 1994 gegen 7:45 wird die 31-jährige Gloria Ramirez in die Notaufnahme des Riverside General Hospital in Kalifornien eingeliefert. Zuvor klagte die junge Frau über Atemnot, genauer gesagt über Cheyenne Strokes Atmung, Übelkeit und Herzrasen. Zudem schien sie sich in einem Delir, also geistigen Verwirrtheitszustand, zu befinden. Allesamt Symptome, die auf einen Herzinfarkt oder einen anaphylaktischen Schock hindeuten könnten. Kaum hat sie die Notaufnahme erreicht, fängt sie an, sich mehrfach zu übergeben und kurz darauf verliert sie das Bewusstsein. Dem Klinikpersonal fällt unterdessen auf, dass Glorias Blutdruck stark hypoton, also viel zu niedrig ist. Zwar weiß man zu diesem Zeitpunkt bereits, dass die zweifache Mutter schwer an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist, doch sehen die Ärzte zunächst keinen direkten Zusammenhang zwischen dieser Diagnose und der nun vorliegenden Symptomatik. Was bislang aussieht wie ein gewöhnlicher, wenn auch dringlicher medizinischer Notfall, entpuppt sich in der nächsten Stunde jedoch als eines der größten Rätsel humanmedizinischer Geschichte, welches in seiner Gänze bis heute noch nicht gelöst werden konnte. Die Ärzte verabreichen der jungen Frau zunächst verschiedene Sedativa, darunter Diazepam, Lorazepam und Midazolam, also schnell wirkende Beruhigungsmittel, die Körper und Geist beruhigen und runterfahren sollen, sowie verschiedene Herzmedikamente, doch verschlechtert sich ihr Zustand infolgedessen nur noch weiter. Nur wenige Augenblicke nach der Medikamentengabe erleidet Gloria dann einen Herzinfarkt, woraufhin sie auf die Intensivstation verlegt wird, wo sie mit einem Defibrillator reanimiert und anschließend künstlich beatmet werden muss.
Okay, da habe ich jetzt direkt mal 2 Fragen. Mhm. Welche Atmung?
Cheyenne Strokes Atmung.
Klar.
Eine Atmung, die durch so ein periodisches An- und Abschwellen der Atemtiefe und des Abstands der einzelnen, also zwischen den einzelnen Atemzügen voneinander charakterisiert ist. Und nach sehr flachen Atemzügen schließt sich halt oft auch ein kompletter Atemstillstand für eine kurze Periode an, bis die Atmer dann wieder einsetzen.
Okay, also schon krasse Atemprobleme.
Ja.
Mhm. Und jetzt kommt wieder mein fehlendes Wissen.
Ich bin auch keine Ärztin, ich bin keine Medizinerin, das sage ich an dieser Stelle. Also Recherche nach bestem Gewissen.
Okay, vielleicht haben wir ja welche in der Kommentarspalte.
Bestimmt.
Mhm. Du hattest gesagt, sie kam hypoton rein, also niedriger Blutdruck. Mhm. Und sie hat dann Beruhigungsmittel bekommen. Verringert sowas nicht dann auch nochmal den Blutdruck?
Also bei Tavor zum Beispiel, auch ein Beruhigungsmittel oder Midazolam, kenne ich es auch, dass es den Blutdruck senkt.
Aha.
Ist es jetzt eine Medikation, die bei einem Herzinfarktverdacht oder gut, bei einem anaphylaktischen, also ich habe einmal einen richtig heftigen anaphylaktischen Schock im Krankenhaus mitbekommen.
Das ist ein Allergieschock, ne?
Genau, genau. Da ist der Blutdruck auch eher abgerauscht, also nach unten, der war zu niedrig.
Ja. Ach, das kennt man doch aus Filmszenen, wo sie dann ankommen und
wir
dann,
brauchen Adrenalin,
direkt ins Herz, so, genau. Oder? Ja, ja, okay.
Genau, genau. Mir erschließt sich das Vorgehen der Ärzte nicht, so hat es aber meine Recherche ergeben. Vielleicht gibt es da aber irgendwelche medizinischen Gründe, Wechselwirkungen, vielleicht auch erstmal Beruhigungsmittel, um die Psyche der Patientin zu erleichtern. Who knows?
Okay. Naja, gut. Hören wir mal weiter.
Während ein EKG den Herzrhythmus dokumentiert, machen sich die leitende Ärztin Dr. Julie Gorczynski und die assistierende Krankenschwester Susan Kane an die Blutabnahme, als beide plötzlich einen strengen Geruch wahrnehmen, der sie irgendwie an Knoblauch erinnert und von Glorias Körper, vor allem aber von ihrem Mund auszugehen scheint. Dass Menschen hin und wieder aus dem Mund nach Knoblauch riechten, ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch können verschiedene Gerüche im medizinischen Kontext wichtige Indikatoren für die Diagnostik sein. So kann ein süßlicher Mund- oder Körpergeruch auf Diabetes oder Diphtherie, eine Infektionskrankheit, hindeuten. Riecht ein zuckerkranker Patient alkoholisch oder nach Aceton, vergleichbar mit Nagellackentferner, dann ist er vermutlich unterzuckert. Und riecht die Atemluft eines Patienten nach Bittermandel, dann sollten bei jedem Arzt oder bei jeder Ärztin die Alarmglocken schrillen, denn das deutet auf eine Blausäureintoxikation oder auch eine Cyanidvergiftung hin. Im Fall von Gloria Ramirez kann sich das behandelnde Klinikpersonal jedenfalls zunächst keinen Reim auf den plötzlich aufgetretenen Knoblauchgeruch machen. Und dann bildet sich kurz nach der Blutabnahme plötzlich wie von Geisterhand eine ölige Substanz auf der Haut der 31-Jährigen. Mit einem Mal klagt auch Schwester Susan Kane über Übelkeit, doch Zeit zu reagieren hat sie keine, denn ehe sie oder ihre Kollegen sich versehen, klappt sie in sich zusammen und verliert das Bewusstsein.
Einfach
so. Die leitende Ärztin, Dr. Gorczynski, bückt sich, um nach der blutgefüllten Spritze zu greifen, als ihr ein weiterer vertrauter Geruch in die Nase steigt, nämlich Ammoniak. Ein Geruch, der in der Medizin normalerweise mit einer Nierenschwäche assoziiert wird. Doch scheint er in diesem außergewöhnlichen Fall nicht vom Körper der Patientin, sondern von der mit ihrem Blut gefüllten Spritze auszugehen.
Das heißt, sie riecht nach Knoblauch?
Aus dem Mund, genau.
Und ihr Blut nach Ammoniak?
So scheint es. Bei genauerer Betrachtung der Spritze fällt der Ärztin auf, dass sich in Glorias Blut derweilen merkwürdige braun-gelbe Kristalle gebildet haben. Dann überkommt auch sie ein Schwall von Übelkeit. Die junge Ärztin übergibt sich, beklagt sich bei ihren Kollegen über Schwindel und verlässt das Behandlungszimmer. Und im Schwesternzimmer, wo sie sich auf einen der Schreibtischstühle gesetzt hat, um den Schwindel abzuwarten, wird sie dann von einer Mitarbeiterin gefragt, ob es ihr auch wirklich gut gehe. Doch ehe Julia Gorczynski antworten kann, fällt auch sie in Ohnmacht. Dieses bizarre Szenario wiederholt sich noch viele weitere Male. Als nächstes trifft es Maureen Welch, eine Atemtherapeutin, die in der Notaufnahme assistiert hatte und die genau wie ihre Kolleginnen nur kurze Zeit später das Bewusstsein verlor. Nachdem mehrere Krankenhausangestellte bei dem Versuch, Gloria Ramirez zu behandeln, ebenfalls von Übelkeit geplagt wurden oder gar in Ohnmacht fielen, sieht sich die Klinikleitung zum Schutz des Personals und anderer Patienten dazu gezwungen, die Notaufnahme sowie die Intensivstation umgehend zu räumen. Bis dahin macht man noch den Ausbruch einer bislang unbekannten Krankheit oder einen Austritt gefährlicher Giftgase für die seltsamen Ereignisse verantwortlich. Auf Anweisung der Klinikleitung werden alle Patienten aus der Notaufnahme auf den Parkplatz vor dem Krankenhaus evakuiert und Intensivpatienten werden in umliegende Kliniken verlegt. Noch bevor das Klinikpersonal auch nur den Hauch einer Ahnung hat, was es mit der scheinbar giftigen Patientin auf sich hat, verliert Gloria Ramirez um 21.06 Uhr, nur 50 Minuten, nachdem man sie in die Notaufnahme eingeliefert hatte, dann den Kampf ums Überleben. Die Reanimationsversuche waren gescheitert und Gloria wird aufgrund von Nierenversagen im Zusammenhang mit ihrer Krebserkrankung für tot erklärt. Die 31-Jährige hinterlässt mit ihrem Ableben tragischerweise nicht nur einen Ehemann und zwei Kinder, sondern auch viele ungeklärte Fragen und ein Rätsel, welches Humanmedizin und Forschung vor eine große Herausforderung stellen. Je nach Quelle sind an jenem Abend insgesamt 23 bis 45 Personen, die meisten von ihnen Frauen, die sich vor ihrem Tod in Glorias Nähe aufgehalten haben, nur wenig später erkrankt. Zu den Symptomen, die sie alle beklagen, gehören Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht, ein seltsames Brennen auf der Haut, Atemstillstand, Zittern und sogar Lähmungserscheinungen. 5 der Erkrankten müssen sogar in ein anderes Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie die Nacht verbringen, und eine Krankenschwester wird die nächsten 10 Tage mit Muskelzittern und Atemstörungen im Krankenhaus verbringen. Am schlimmsten hat es aber die behandelnde Ärztin Julia Gruczynski getroffen. Sie liegt 2 Wochen lang auf der Intensivstation und leidet an Atemaussetzern, an einer Hepatitis, also einer Entzündung der Leber, an Pankreatitis, einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, an Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen, und sie entwickelt eine avaskuläre Nekrose. Das ist eine Knochennekrose. Ihr Knochengewebe am Knie beginnt also abzusterben und niemand weiß warum.
Ohne äußerliche Verletzung am Knie?
Ohne irgendwelche äußeren Verletzungen. Und für die nächsten 3 Monate muss die junge Ärztin mit Krücken laufen und sie wird ganze 3 Operationen zum Wiederaufbau der Knochensubstanz über sich ergehen lassen müssen. Also, die ist richtig, richtig, richtig schwer erkrankt. Mittlerweile berichten auch die Medien über den mysteriösen Fall der 31-jährigen Gloria Ramirez und geben ihr den wenig schmeichelhaften Namen The Toxic Lady, also die giftige Frau, da man davon ausgeht, dass Glorias Körper alle Menschen, die sich in seiner Nähe aufgehalten haben, mit seinen Ausdünstungen vergiftet hatte. Doch was ist der wirkliche Grund für das plötzliche Erkranken einer ganzen Krankenhausbelegschaft? Mit genau diesen Fragen soll sich nun das kalifornische Gesundheitsministerium auseinandersetzen. Genauer die beiden Wissenschaftlerinnen Dr. Anna Maria Osorio und Kirsten Weller, welche vom Gesundheitsamt von Riverside County eingeschaltet werden. In der Folge befragen die beiden Frauen alle 34 Krankenhausmitarbeiter, die am 19. Februar in der Notaufnahme tätig gewesen waren. Anhand eines standardisierten Fragebogens stellen Osorio und Weller fest, dass die Personen, die schwere Symptome wie Bewusstlosigkeit, Kurzatmigkeit und Muskelkrämpfe entwickelt hatten, bestimmte Gemeinsamkeiten aufwiesen. So schien es Personen, die im Umkreis von 1 Meter um Ramirez gearbeitet und mit ihren intravenösen Zugängen hantiert hatten, besonders schwer getroffen zu haben. Ein Spezialteam, welches die Intensivstation in besonderen Schutzanzügen betrat, konnte jedoch trotz intensiver und wiederholter Durchsuchungen und chemischer Tests keine giftigen Gase, Bakterien, Viren und/oder andere toxische Substanzen ausfindig machen. Auffällig ist auch, dass sowohl die Notärzte als auch die Sanitäter, die in Gloria Ramirez Haus waren und sie dort mit dem Rettungswagen abgeholt hatten, weder krank wurden, noch von einem merkwürdigen Geruch berichtet hatten.
Das klingt ja, als würde sich das in eine gewisse Richtung entwickeln. Ja,
findest du? Was schwebt dir vor?
Also gerade klingt es für mich ab dem Moment, ab dem der Körper geöffnet ist.
Ah, okay, also es kommt aus dem Inneren des Körpers.
Ja, also sei es das Blut oder was auch immer. Aber du hattest ja gerade gesagt, die Sanitäter und so weiter und so fort, die hatten keine Symptome,
genau,
richtig?
Genau, stimmt. Ab dem Moment, wo man den Körper geöffnet hat, ja, sei es durch eine Spritze, also eine minimale.
Genau, also ich meine jetzt natürlich nicht eine OP.
Ja,
oder
klar.
So.
Ja. Aus Ermangelung richtungsweisender Anhaltspunkte kommen die Wissenschaftlerinnen Osorio und Weller schließlich zu dem Fazit, dass sie es im Fall der Toxic Lady weder mit einer unbekannten und hochgradig ansteckenden Krankheit noch mit giftigen Dämpfen zu tun haben, sondern dass die Krankenhausmitarbeiter am Abend des 19. Februar 1994 an einem Fall der Massenpanik gelitten haben sollen. Ja, ganz richtig gehört. Im September 1994, 7 Monate nach dem Vorfall, veröffentlicht das Gesundheitsministerium dann seinen offiziellen Bericht und in dem heißt es, die Opfer in der Notaufnahme seien keiner erklärbaren medizinischen Ursache erlegen, sondern hätten an einer soziogenen Massenerkrankung gelitten, die durch einen beängstigenden Geruch unbekannter Herkunft ausgelöst worden war. Zur Erklärung, eine soziogene Krankheit ist eine Erkrankung, die durch soziale Faktoren verursacht oder beeinflusst wird und nicht durch einen physischen Krankheitserreger. Und für das betroffene Klinikpersonal ist dieses Fazit natürlich ein Schlag ins Gesicht. Nicht nur, dass das Konzept soziogener Erkrankungen ohnehin sehr umstritten ist. Dieses Schreiben unterstellt erfahrenem Klinikpersonal, dass es mit einer für eine Notaufnahme absoluten Routinesituation überfordert gewesen sein muss. Und das halte ich auch für wirklich sehr unwahrscheinlich.
Also ich dachte mir auch, okay, Übelkeit, ja, vielleicht sogar Ohnmacht, ja, aber Leberversagen und nekrotische Knochen? Also ich weiß nicht, ob Psychosomatik so weit geht.
Nicht nach so kurzer Zeit, glaube ich.
Wow.
Wirklich nicht. Auch Assistenzärztin Julia Goczynski, die, wie wir bereits wissen, mit schweren, sehr realen medizinischen Folgen zu kämpfen hatte, nachdem sie Gloria Ramirez behandelt hatte, ist nicht begeistert von diesem Schreiben. Und eben der lebende Beweis, dass das, was am 19. Februar 94 in der Notaufnahme passiert ist, sehr wohl physisch und wahrhaftig war und sich nicht nur in den Köpfen der Menschen abgespielt hat. Sie weist die Schlussfolgerung des Gesundheitsministeriums entschieden von sich und bestreitet, von einer Massenhysterie betroffen gewesen zu sein, denn die verursache noch lange keine avaskuläre Nekrose und reicht in der Konsequenz dann auch eine 6 Millionen Dollar Klage gegen ihr eigenes Krankenhaus ein. Das Riverside Coroner's Office, also das zuständige Institut für Rechtsmedizin, wird derweil mit der Obduktion der vermeintlich giftigen Leiche beauftragt. Die Rechtsmediziner nehmen Proben von der Haut, den Haaren, den Nägeln, vom Blut, sogar von der Luft aus dem Leichensack, mit dem man Glorias Leiche transportiert hatte. Und alle Proben sind absolut ohne Befund. Außer, dass die 31-Jährige an Nierenversagen aufgrund einer Gebärmutterhalskrebserkrankung sowie einer damit im Zusammenhang stehenden Harnstoffübersättigung gestorben und alles andere als giftig ist, können die Rechtsmediziner also nichts feststellen. Aber so leicht wollen sie sich nicht geschlagen geben. In ihrer Ratlosigkeit tut sich die Rechtsmedizin von Riverside mit dem Lawrence Livermore National Labor zusammen, ein staatlich finanziertes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dort sieht man sich die toxikologischen Gutachten und Autopsieberichte erneut an, wobei eine übermäßig große Konzentration des chemischen Stoffes Dimethylsulfon im Blut der Toten sichergestellt werden kann. Die private Anamnese von Gloria Ramirez verrät, dass die Krebspatientin verschiedene Analgetika, also Schmerzmittel, einnahm. Livermore vermutet, dass Dimethylsulfoxid, kurz DMSO, ein Lösungsmittel, das meistens als Entfernungsmittel verwendet wird, aber auch als Hausmittel gegen Schmerzen bekannt ist, eines davon war, und tatsächlich bestätigt sich dieser Verdacht nach einer genaueren Untersuchung. Die ölige Substanz auf Gloria Ramirez' Haut stellt sich als stark demethylhaltige Fettlösecreme heraus. Krebspatienten in den USA benutzen sie oft heimlich und ohne Anrat ihres Arztes als Hautcreme aufgrund ihrer schmerzlindernden Wirkung. Und eigentlich handelt es sich bei dieser Creme aber um ein Lösungs- oder Reinigungsmittel. Und wie es der Zufall so will, berichten Verbraucher dieser Substanz, dass sie einen knoblauchähnlichen Geruch hat. Dimethylsulfoxid wird außerdem auch in Gelform angeboten und ist in Baumärkten sogar frei verkäuflich. Eine lokale Anwendung auf der Haut könnte also zumindest schon mal die ölige Substanz auf Gloria Ramirez' Haut erklären. Doch das auch nur ansatzweise, so hatte man den öligen Film nicht von vornherein auf der Haut der Patientin beobachten können, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Laut der Zeugenberichte des Krankenhauspersonals macht es den Anschein, als wäre dieser erst aus den Hautporen hervorgetreten, als man angefangen hatte, Gloria Ramirez zu reanimieren. Dimethylsulfoxid kann jedoch die Hautpermeabilität erhöhen, also die Haut durchlässiger machen, womit sich der plötzliche Austritt der Substanz wiederum erklären lassen würde. Eine weitere Anomalie sind die gelb-braunen Kristalle, die sich in Gloria Ramirez' Blut bildeten und welche die Assistenzärztin Julia Gottschinski nach der Blutabnahme in der Spritze auffielen. Die Livermore-Wissenschaftler stellen die Theorie auf, dass sich das DMSO in Gloria Ramirez' Körper aufgrund einer durch ihr Nierenversagen verursachten chronischen Harnstoffstauung im Blut angesammelt haben könnte. Der von den Sanitätern verabreichte Sauerstoff hätte sich dann mit dem DMSO zu Dimethylsulfon, also DMSO2, verbunden. Ein chemischer Stoff, der dafür bekannt ist, bei Raumtemperatur zu kristallisieren und die Kristalle bildete, die in den abgenommenen Blutproben beobachtet werden konnten. Denn Dimethylsulfoxid ist nur ein Sauerstoffatom von Dimethylsulfon entfernt. Die Kristallbildung erklärt sich dadurch, dass das abgenommene Blut von den 37 Grad Körpertemperatur auf die 18 Grad Raumtemperatur in der Notaufnahme abkühlte und somit die für den Stoff Dimethylsulfon bei Raumtemperatur übliche Kristallisation ermöglichte. Und den Forschern gelingt es sogar, diesen Prozess zu reproduzieren. Aber die Theorie geht noch weiter. Und jetzt weißt du, was ich meine mit Murphy's Law. Alles, was passieren kann, wird passieren. Es ist wild. Die bei der Notfalldefibrillation verabreichten Elektroschocks könnten nämlich das DMSO2 weiter in Dimethylsulfat, also DMSO4, umgewandelt haben. Ein hochgiftiger Dimethylester der Schwefelsäure, dessen Einwirkung die vom Personal der Notaufnahme berichteten Symptome verursacht haben könnte. Dimethylsulfat ist eine farblose, süßlich riechende Flüssigkeit und ein äußerst potentes Alkylierungsmittel, also eine reaktionsfähige Substanz, die den Transfer von Alkylgruppen von einem Molekül zum anderen bewirkt. Diese chemische Reaktion macht man sich zum Beispiel bei einer Chemotherapie mit konventionellen Zytostatika zunutze. Alkylantien gehören zu den Zytostatika, die an Moleküle der DNA, RNA und an die der Proteine binden und diese alkylieren, also vereinfacht gesagt, deren chemische Struktur auf molekularer Ebene aufbrechen und entsprechend verändern. Was im Kontext der Krebstherapie mit Zytostatika in einem sehr kontrollierten Setting großes Potenzial hat, birgt unter anderen Umständen ein immenses Zerstörungspotenzial. Allgemeinhin wird Dimethylsulfat als eindeutig karzinogen, also krebserregend, und als mutagen eingestuft. Aufgrund der alkylierenden Wirkung wird die DNA methyliert und kann dadurch nicht mehr gelesen werden. In der Konsequenz stirbt die vergiftete Zelle ab oder aber sie mutiert. Und genau das soll laut der Livermore-Wissenschaftler auch mit den Angestellten des Riverside General Hospitals passiert sein, während sie Gloria Ramirez behandelten. Dimethylsulfat kann ohne weiteres und in kurzer Zeit durch intakte Haut diffundieren und ist aufgrund der alkylierenden Wirkung ein starkes Schleimhaut- und Lungengift, was die Atembeschwerden des Personals erklären würde. Und auch Leber, Nieren, Herz und das Nervensystem werden von dem karzinogenen Gift angegriffen. Stichwort Lähmungserscheinungen und Muskelzittern. Auch für das Ausbleiben von Symptomen bei den Rettungssanitätern liefert diese Theorie einen Erklärungsansatz. So hatte die Umwandlung von Dimethylsulfoxid in Dimethylsulfon vermutlich gerade erst begonnen und es hätte sich so schnell noch gar kein Nervengas bilden können. Erst im Krankenhaus war die Konzentration hoch genug, um das behandelnde Personal zu vergiften.
Okay.
Konnte man das einigermaßen nachvollziehen als Laie?
Wir versuchen es mal. Also aufgrund der Schmerzen, die sie durch ihre Krebserkrankung hatte, hat sie sich mit diesem Lösungsmittel eingecremt.
DMSO. Genau.
Ja. So. Das wurde durch Sauerstoffzugabe, weil sie ja schlecht atmen konnte und so weiter und
genau.
so fort, in
DMSO2
umgewandelt.
Genau. Also kommt ein Sauerstoffatom hinzu.
Mhm.
Und daraus wird dann Dimethylsulfon.
Mit den Elektroschocks?
Nee, da noch nicht.
Ah.
Dafür hat es nur das Sauerstoffatom benötigt.
Ja.
Und dieser Stoff neigt bei Raumtemperatur
zum
Kristallisieren. Genau.
Aber das ist noch nicht das Gefährliche, oder?
Nein, das ist nicht gefährlich.
Gefährlich wurde es erst nach den Elektroschocks.
Genau.
Hat sie aber, sie hat ja Blut abgenommen bekommen, noch vor den Elektroschocks, oder? Beziehungsweise, also was ich mich gerade frage, ist...
Nee, sie wurde vorher reanimiert.
Sie wurde vorher reanimiert. Mhm. Aber dann, vielleicht ist da diese Umwandlung auch nicht so schnell. Und ich stelle mir das vor, dass dann sofort alles an DMSO2 im Körper direkt umgewandelt wurde.
Ich glaube nicht. Es sind wahrscheinlich alle, in dem Moment, wo dieser Prozess im Gang ist, sind wahrscheinlich alle Stoffe irgendwo zu finden.
Und damit ist es auch möglich, dass zeitgleich in der Spritze noch das DMSO2 ist, mhm, das ja nicht gefährlich ist und kristallisiert, aber schon gleichzeitig das Gefährliche aus ihr ausdünstet.
Es ist auch die Frage, wann das abgenommen wurde. Wenn du das vor den Schocks abgenommen hast und die Spritze einfach noch da ist.
Ich glaube, die Krankenschwester hatte das, die Spritze ja, glaube ich, noch in der Hand, als sie gefallen ist, oder?
Ja, genau.
Also denke ich recht zeitnah zum Umfallen, oder?
Ich meine, ob jetzt wirklich sofort Blut abgenommen wurde und dann erst reanimiert wurde und dann Intensivstation. Mhm. Oder ob reanimiert wurde und dann Blut abgenommen wurde auf der Intensivstation. Mhm. Das wissen wir auch nicht genau. Also ich kenne das so aus der Notaufnahme. Das Erste, was die machen, ist direkt Blut abnehmen. Da hat es dann wahrscheinlich noch gar keine Elektroschocks gegeben. Und dann kann es danach zu einem Herzstillstand gekommen sein. Oder man hantiert später damit rum. Und auf jeden Fall, man hat ja diese Ampullen mit dem Blut, wo dann auch Zeit gewesen wäre, dass sich da halt Kristalle bilden, weil das Blut eben auf die Raumtemperatur abkühlen kann.
Diese Zeit muss es ja geben, damit es passiert sein kann.
Genau, weil nur das muss, ne, du brauchst diese 18 Grad Raumtemperatur, damit die Kristallbildung vom DMSO2 möglich wird.
Okay, aber das war so der Ablauf, ne?
Genau, und dann, also von dann haben wir DMSO2, einfach durch das Verabreichen des Sauerstoffs. Dann hatten wir die Elektroschocks und daraus wurde dann DMSO4.
O4, genau.
Ja, und das ist das.
Ich hab's die ganze Zeit das Gefährliche genannt.
Das Gefährliche. Genau. Also, wir fangen an mit Dimethylsulfoxid. Durch ein Sauerstoffatom wird das zu Dimethylsulfon. Und das wiederum wird durch die Elektroschocks zu Dimethylsulfat. Und das ist giftig.
Also, wer hätte gedacht, dass ich so viel Chemieunterricht hier kriege? Okay. Mhm.
Ich hab's auch nicht, aber ich fand's so faszinierend. Ich kann mich aber für sowas auch wahnsinnig.
Aber der Gedanke ist auch so krass, ne? Also was das.
Was da alles zusammenkommen muss, einfach. Ja.
Also Murphy's Law klingt schon
treffend. Man muss dazu aber sagen, so weitestgehend schlüssig diese Theorie auch klingt, die ist nicht unumstritten. Zum einen, weil eben super viele Zufälle aufeinander kommen müssen. Und Glorias Familie behauptet bis heute, dass sie überhaupt kein DMSO verwendet hat, auch wenn der Spitzenwert auf dem Spektrometer für sich spricht und Gloria nicht die erste Krebspatientin eben wäre, die in ihrer Not auf dieses Mittel zurückgegriffen hätte. Aber trotzdem, aufgrund der Nierenschwäche, verursacht durch den Gebärmutterhalskrebs, hatte sich der Stoff in ihrem Blut sehr schnell zu sehr hohen Konzentrationen ansammeln können. Wenn einige der Dimethylsulfon-Moleküle in Glorias Blut zerfallen sind, hätten sie sich mit Sulfaten zu dem Nervengas Dimethylsulfat verbinden können. Doch halten einige Chemiker die Umwandlung von Dimethylsulfon in Dimethylsulfat im menschlichen Körper für vollkommen unrealistisch. Also von DMSO2 zu DMSO4. Andere Kritiker argumentieren, dass sich die Symptome einer Dimethylsulfat-Exposition eigentlich erst nach mehreren Stunden bemerkbar machen und nicht wie beim Krankenhauspersonal bereits nach wenigen Minuten. Zudem gehört das unter den erkrankten Krankenhausmitarbeitern vorherrschende Symptom der Übelkeit nicht zu denen einer Dimethylsulfat-Vergiftung. Auch wenn eine soziogene Erkrankung die offizielle Erklärung für das ist, was am 19. Februar 1994 in der Notaufnahme vom Riverside General Hospital passiert ist, so wurde die mögliche chemische Erklärung für diesen Vorfall in einigen Lehrbüchern der forensischen Wissenschaft veröffentlicht. In einem dieser Lehrbücher mit dem Titel Fundamentals of Forensic Science stellen die Autoren fest, dass das postulierte Szenario trotz einiger Schwächen die bisher wahrscheinlichste Erklärung ist und dass neben dieser Theorie keine glaubwürdige Erklärung für den seltsamen Fall von Gloria Ramirez angeboten wurde. Und damit stimme ich überein. Also von allen Erklärungen, die wir haben, was nicht viele sind, klingt das, so abwegig es auch sein mag, noch am wahrscheinlichsten. Wer nun richtig liegt, das kalifornische Gesundheitsministerium oder aber das Lawrence Livermore National Labor, ist heute leider nicht mehr nachweisbar, denn selbst wenn eine Dimethylsulfat-Vergiftung die Ursache für den Vorfall gewesen ist, so hätten sich alle verdächtigen Verbindungen, abgesehen vom Dimethylsulfon, zum Zeitpunkt der rechtsmedizinischen Untersuchungen längst wieder verflüchtigt oder wären wieder in Bestandteile zerfallen, die auch normalerweise im Körper zu finden sind. Sicher ist nur, dass Gloria Ramirez keine giftige Frau war, sondern lediglich ein weiteres Krebsopfer, vermutlich auf der ewigen Suche nach Linderung vor dem Schmerz. 2 Monate nach ihrem Tod wird ihre Leiche für eine unabhängige Autopsie und anschließend für die Beerdigung freigegeben. Das Institut für Rechtsmedizin von Riverside begrüßte zwar Livermores DMSO-Schlussfolgerung als eine wahrscheinliche Ursache für die Symptome des Krankenhauspersonals, doch ist Glorias Familie nach wie vor anderer Meinung, weshalb sie von ihrem Recht, die Verstorbene nochmal von einem eigens beauftragten Pathologen untersuchen zu lassen, tatsächlich Gebrauch machten. Der unabhängige Pathologe ist jedoch nicht mehr dazu in der Lage, eine eindeutige Todesursache festzustellen, da das Herz der Toten fehlt, ihre Organe teilweise mit Fäkalien kontaminiert sind. Nicht, weil wir es hier zu allem Übel noch mit einem Fall von Leichenschändung zu tun haben, sondern einfach, weil das vorherige Team der Rechtsmedizin nach ihren Untersuchungen die Organe des Verdauungsapparats geöffnet zurück in den Leichnam gelegt hat und weil ihr Körper bereits zu stark verwest ist. Am 20. April 1994, 10 Wochen nach ihrem Tod, wird Gloria Ramirez im Olivewood Memorial Park in Riverside beigesetzt und kann dort nach einer nicht enden wollenden Aneinanderreihung an Untersuchungen hoffentlich ihre wohlverdiente Ruhe finden.
Oh Mann. Also nicht unabhängig davon, das ist ein ganz großer Teil. Wie du schon sagtest, Gloria Ramirez ist ein Krebsopfer.
Ja.
Und ich verstehe total, dass das für die Familie auch bestimmt ganz grausam war, dass da diese Verkettung dabei war, die wahrscheinlich auch den Trauerprozess sehr, sehr erschwert. Weißt du, also ich frage mich gerade, ob diese Nutzung von dem DMSO.
Diese Fettcreme, das Lösungsmittel.
Genau. Ist das denn verrufen? Ist das sowas wie ein Drogenkonsum? Weil im Grunde, so wie du es erzählt hast und so wie es jetzt auf mich wirkt, ne, finde ich es sehr, sehr verständlich. Jemand, der Schmerzen hat, probiert alles aus, wenn ihm die Medizin bis zu dem Punkt nicht helfen konnte, sozusagen.
Vor allem, wenn du halt im Endstadium bist und du dir wahrscheinlich denkst, ist eigentlich egal, was ich mache. Also wie gesagt, das wird niemals von Ärzten verschrieben oder angeraten, Schmerzen mit DMSO zu behandeln. Diese Lösungsmittel, Fettcremes sind halt auch nicht, oder Gele sind halt auch nicht verboten.
Ja.
Also.
Aber ich sehe halt keinen Grund, das so, ich sag mal jetzt, so hart zu dementieren. Also ich wüsste nicht, womit sich, keine Ahnung, meine Mutter, meine Schwester eincremen, wenn sie Schmerzen haben sozusagen. Ich könnte nicht mit 100%iger Sicherheit
vielleicht
sagen, hat sie nicht gemacht.
Vielleicht haben sie Angst davor, dass wenn sie sagen, ja, die hat das gemacht. Also Strafe hast du ja auch nicht, ne?
Weiß ich nicht. Wir sind in Amerika, ne?
Ach so, oh. Ja, aber vielleicht haben die Angst, dann wirklich in irgendeiner Art und Weise in Verantwortung gezogen zu werden. Oder dass man Gloria, die eigentlich das Opfer einer schweren Erkrankung ist, quasi eine gewisse Täterschaft zuspricht. Weil sie ja in gewisser Weise kausal damit zusammenhängt, dass eine ganze Krankenhausbelegschaft erkrankt ist und eine Ärztin, die eben besonders nah an ihr dran war, sogar sehr schwer. Bis hin zu teilweise vielleicht Schäden, die nie wieder vollständig behoben werden können. So eine Knochennekrose und mit wiederaufbauenden OPs. Also ob du, ne, du kannst back to normal, aber es ist natürlich schon erheblich. Und es steht auch diese Klage im Raum über 6 Millionen.
Die 6 Millionen, ja.
Ja.
Und wer weiß, wenn das ein guter Krankenhausanwalt ist oder eine gute Krankenhausanwältin, ob man das nicht irgendwie dann
Auslegen,
Richtung Ramirez-Familie schieben könnte. Und dementsprechend, da würde ich dann einen Grund sehen zu sagen, nee, hat sie nicht. Hat sie auf keinen Fall gemacht.
Ne? Ich verstehe auch nicht, warum man das so vehement dementiert, so, dass sie das auf einen anderen Grund würde ich nicht sehen. Mhm. Na, es ist jetzt keine Droge, mit der du dich, wer weiß, wie berauscht und
ja.
Selbst wenn, du hast Krebs im Endstadium, mach. So, weißt du?
Ja. Ja. Also ich finde es, also ganz spannender Fall.
Mm.
Ich
quick and dirty heute. Aber dafür war vorletzte Woche mit ja. Überlänge.
Ja. Übrigens fand ich es eine sehr süße Überleitung, beziehungsweise für mich war es ein kleiner Wink in den Fall, den du vor kurzem gemacht hast. Der Fall von dem Geist, der seinen Mörder überführt.
Ja.
Die war doch auch Atemtherapeutin.
Stimmt, ja.
Und ich habe mir bei dem Fall noch gedacht, so, boah, was für ein Job, das gibt's bestimmt voll sehr.
Und jetzt wirst du hier wieder mit einer Atemtherapeutin konfrontiert.
Fand ich sehr lustig.
In der Tat. Ja, das stimmt.
Sag mal, du hattest erzählt, dass ein Großteil der Betroffenen Frauen waren.
Ja.
War einfach die Belegschaft hauptsächlich weiblich oder waren das irgendwie überwiegend Frauen und also hat das eine Bedeutung? Hat es das einfach gemacht?
Ich meine,
zu sagen, das ist eine Massenpanik.
Das hat man hinterher, glaube ich, fallen gelassen. Also es gibt tatsächlich halt wahrscheinlich diese Erklärung. Wenn ich mich dunkel erinnere, hatte ich was dazu gelesen, dass diese Behauptung, es hätte mehr Frauen als Männer getroffen, nur daher rührte, weil einfach mehr Frauen mit Gloria Ramirez behandelt haben.
Ja.
So.
Okay.
Dass das einfach. Natürlich sind dann mehr Frauen betroffen. So,
ja, ja, ne? So.
Das macht natürlich absolut Sinn. So.
Sicher. Ja. So.
Abschließend wird uns natürlich brennend interessieren, was ihr glaubt, was die wahren Gründe für die seltsamen Vorkommnisse in der Notaufnahme des Riverside General Hospitals in der Nacht des 19. Februar 1994 waren. Eine soziogene Krankheit in Form einer Massenpanik, ausgelöst durch einen seltsamen Geruch oder doch eine Aneinanderreihung sehr unvorteilhafter chemischer Reaktionen ausgehend vom Stoff Dimethylsulfoxid oder vielleicht auch was ganz anderes. An beiden Theorien gibt es berechtigte Kritik. Wer weiß, vielleicht hat jemand von euch ganz viel naturwissenschaftliches Know-how und eine ganz andere Idee, was da passiert sein könnte. Wer will, das könnte euch einen Durchbruch bescheren.
Boah, ich hätte so Bock, so eine richtig, richtig gute Theorie dazu zu lesen.
Ja, ich auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir an der Aufklärung dieses Rätsels beteiligt sein könnten. Aber ich glaube, die Chancen stehen relativ schlecht. Ja, wir freuen uns jedenfalls immer von euch zu lesen. Und ich hoffe, auch wenn das hier eine kürzere Episode war, nehmt es mir nicht übel. Wir sind mitten in den Tourvorbereitungen. Es ist super viel los. Und ich kann euch jetzt die frohe Botschaft vermitteln, dass wir im Oktober, also ab übernächsten Sonntag, wo wir unsere nächste Folge veröffentlichen, wieder die ganze Spooky Season durch wöchentlich veröffentlichen. Da hören wir uns also ganz, 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 ganz viel. Und ich freue mich auf eine Spooky Season mit euch.
Und da kann ich dir, Denise, als Hörerherzchen bestimmt für alle sprechend sagen, yay!
Ja, seid ihr böse, wenn Folge, bist du so, wenn du siehst, eine Folge ist kürzer, bist du so, och nee.
Nee, überhaupt nicht.
Nee,
überhaupt nicht.
Okay.
Also natürlich, je länger die Folge, desto geiler. Vor allem auch deine krass produzierten, jetzt wie zum Beispiel die Ocean Gate Folge, habe ich total genossen. Mhm. Aber nee, das ist ja ein Benefit, je mehr du machst.
Ja.
Aber ich freue mich über jede Folge, die rauskommt. Und du begleitest mich im Auto und beim Putzen und beim Einschlafen und so weiter und so fort.
Dankeschön. Ich bin bei dir auch auf dem neuesten Stand. Und das wollte ich euch jetzt auch noch ans Herz legen. Wenn euch in den nächsten 14 Tagen bis zur nächsten Folge langweilig wird oder ihr euch denkt, okay, ich könnte jetzt noch irgendwas hören, hört mal bei Nina bei Hinter den Laken rein. Es ist wirklich, es ist alles. Man hat wholesome Momente, man hat lustige Momente, man hat lehrreiche Momente, man kriegt Einblicke in ganz andere Lebensrealitäten. Und dieser Podcast und die Gäste, da sind einfach so wahrhaftig und echt. Ich finde das wahnsinnig erfrischend und man geht eigentlich immer mit einem guten Gefühl aus den Folgen. Also eine heiße Empfehlung von mir an dieser Stelle. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, für heute nichts weiter zu sagen, außer dass wir hoffen, dass wir uns in der nächsten Episode übernächsten Sonntag wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
Jetzt habe ich den auch mal gesagt.